Ja, liebe Geschwister, einen schönen guten Morgen, auch von mir. Ja, schön, dass du mir so applaudierst. Das baut mir richtig auf. Ja, schön. Also vielen Dank auch für die tolle Einleitung und auch das Beispiel mit den beiden Dosen hat mich sehr beeindruckt. Ja, vor allem die erste Dose ohne Boden. Ja. Passt eigentlich super zu dem, was ich heute vorbereitet habe. Und wir freuen uns ja, dass wir hier in der Gemeinde uns versammeln können, dass wir frei in Frieden leben können. Das ist ja alles nicht so selbstverständlich. Und wir leben ja schließlich in der Endzeit und da gibt es eine Reihe von Problemen. Da denke ich nicht nur an die Corona-Krise, die wir so gerade so am Überwinden sind und die uns als Gemeinde auch ziemlich zu schaffen gemacht hat. Da denke ich an den Krieg in der Ukraine mit ganz viel Not dort im Land, aber auch mit Inflation und Not hier bei uns. Da denke ich an die Aktivisten der sogenannten letzten Generation, die aus Angst um Sorge um die Umwelt Ausbildung und Studium abbrechen und sich an Straßen und Bildern festkleben. Und da denke ich nicht zuletzt auch an die Reichsbürgerszene, die unsere demokratische Staatsform gewaltsam verändern will. Und vieles mehr könnte man noch dazufügen. Wer bei all dem fragt, was kann man denn in dieser Zeit eigentlich tun? Wie soll man sich gerade jetzt richtig verhalten? Dem kann man natürlich, wie immer, sagen, er möge in Gottes Wort schauen und dort nach dem Willen Gottes fragen. Und genau das wollen wir heute Morgen einmal tun, den Blick auf den Brief richten, den Paulus vor circa 60 Jahre nach Christus Geburt an Titus geschrieben hat. Ohne jetzt den ganzen Brief untersuchen zu wollen, es ist doch heute Morgen mein Wunsch, dass man der Frage nachgeht, was sollen wir jetzt eigentlich konkret tun? Und ich denke, der Brief ist gut dafür geeignet, weil er ganz praktische Antworten liefert, die auch heute noch für uns Gültigkeit haben. Zunächst aber wollen wir uns einmal fragen, wer war denn eigentlich dieser Titus? Sein Name bedeutet ehrwürdig. Gemeinsam mit seinem Freund Timotheus war er ein sehr enger Vertrauter und Mitarbeiter von Paulus und daher nannte Paulus diese beiden auch als seine Söhne im Glauben. Das zeigt, wie eng er verbunden war mit ihnen und wie sehr er sie schätzte. Auf seiner Reise nach Rom ließ Paulus dann seinen Gefährten Titus auf der Insel Kreta zurück. Er sollte dort den Gemeinden hilfreich zur Seite stehen, Irrlehren begegnen und dort Älteste und Leiter einsetzen. Dass dies keine ganz leichte Aufgabe war, das finden wir schon im Titusbrief, Kapitel 1, Vers 12. Kapitel 1, Vers 12. Dort heißt es, einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Das ist eine heftige Aussage. Und in diesem schwierigen Umfeld Gemeinde zu bauen, das kann man sich vorstellen, das war bestimmt keine leichte Aufgabe. Aber ich denke, dass Ratschläge, die in so schwierigen Zeiten hilfreich sein konnten, sicherlich auch für uns heute noch nützlich und wertvoll sind. Auffallend ist jedoch, dass es Paulus in diesem Brief an seinen Freund Titus nicht um die biblischen grundsätzlichen Lehren geht, sondern er will seinen Bruder ermutigen und beraten. In Bezug auf die biblische Lehre vertraute er offensichtlich der Erkenntnis und Überzeugung von Titus. Schließlich wusste er von dessen großen Liebe zum Herrn Jesus, eine Liebe, die die Grundlage ist, um Gottes Wort und die Wahrheit zu erkennen. Jetzt aber genug der Vorrede, wir schauen mal rein in diesen Brief, was steht denn eigentlich drin. Zunächst interessieren uns die Grußworte, die Paulus hier an seinen Freund richtet. Dazu lesen wir in 1. Titus die Verse 1 bis 4. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes. Das sind richtig beeindruckende Verse. Und Paulus stellt sich hier als Knecht Gottes vor, der sich dem Herrn vollkommen unterordnet. Und gleichzeitig stellt er sich aber auch als Apostel vor, der von Gott selbst den Befehl und die Vollmacht bekommen hat, sein Wort zu verkündigen. Und das ist nicht überheblich, sondern er macht damit deutlich, dass alles, was er nun in diesem Brief schreibt, direkt von Gott kommt, der nicht lügen kann. Ich denke, mehr Bedeutung, mehr Gewicht kann man einem Brief überhaupt nicht beimessen, als zu sagen, das sind die Worte Gottes. Und nach diesem wichtigen Grußwort wollen wir uns jetzt aber um die Frage kümmern, was sollen wir in diesen schwierigen Zeiten denn nun eigentlich tun? Und in dem Brief an Titus finden wir zwei große Schwerpunkte. Zum einen geht es um unsere Gemeinde, um die Stärkung der Gemeinde. Und zum anderen geht es aber auch um die Verantwortung, die wir als Christen, die wir als Gemeinde gegenüber der Welt haben. Im ersten Teil des Briefes finden wir also, wenn man so will, einen Leitfaden zum Aufbau und zur Stärkung der Gemeinde. Denn nur eine starke Gemeinde kann mit ihrem gottesfürchtigen Leben ein Beispiel für die Welt sein und so die Menschen für Jesus gewinnen. Und genau das war auch der Plan von Paulus, dass in Korinth nicht mit wilden Diskussionen und Streitgesprächen die Menschen überzeugt werden sollten, sondern sie sollten mit ihrem Vorbild, mit ihrem gottesfürchtigen Leben die Menschen auf sich aufmerksam machen. Und so eine Gemeinde, die braucht natürlich auch eine gute Leitung. Und da listet Paulus nun in den nächsten Versen Eigenschaften auf, die für den Ältestendienst und für die Leitung einer Gemeinde von Bedeutung sind. Das möchte ich aber heute nicht weiter ausbreiten. Danach finden wir Hilfen für den Kampf gegen Irrlehren. Ganz offensichtlich war es Paulus ganz besonders wichtig, diesen widerspenstigen Schwätzern und Verführern, die viel Unruhe brachten, dass diesen Menschen der Mund gestopft werden sollte. Aber auch das will ich heute Morgen nicht zum Thema machen. Was uns heute Morgen interessieren soll, das sind Ratschläge von Paulus für einen Lebenswandel, der Gott gefällt. Und dazu lesen wir Titus 2, die Verse 1 bis 8. Titus 2, 1 bis 8. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht mit viel Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Ja, hier geht es also zunächst um die alten Männer. Also ich persönlich fühle mich dann sofort angesprochen. Aber da geht es auch um Frauen, um Jung, um Alt, eigentlich so um jeden von uns. Und wenn Paulus hier von der gesunden Lehre verspricht, dann geht es um das Verhalten von uns, um jeden Einzelnen von uns. Und ich meine, das müssen wir heute auch wirklich ernst nehmen, denn Paulus schreibt, tut dies, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Mit unserem Verhalten können wir also Gott und sein Wort verlästern. Natürlich, da gehe ich davon aus, wollen wir das alle nicht, aber wir brauchen dazu die Hilfe des Herrn. Im Psalm 23, Vers 8 sagt der Herr durch David zu uns, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten und mein Auge auf dich richten. Unser Vater lässt uns also nicht allein, er schaut auf uns und behält uns im Auge. Und wenn wir dann unser ganzes Tun und unser ganzes Denken auf die Wahrheit, auf dem Wort Gottes aufbauen, dann führt er uns auch heute noch zur geistlichen Gesundheit und zu einem gottesfürchtigen Leben. Doch wie sieht dieses Leben aus, das Gott gefällt? Den alten Männern rät Paulus hier, vernünftig und geistlich gesund zu sein. Sie sollen Gott nicht nur ehren, ich denke, das wird hier einfach vorausgesetzt, sondern sie sollen auch ehrwürdig und würdevoll gegenüber anderen Menschen sein. Schließlich zeigt diese Bruderliebe doch auch, dass wir von Gott geboren sind. Wir alten Männer sollen uns also rundherum ehrbar verhalten und so die Gemeinde unterstützen und stärken. Die alten Frauen sollen den jungen Frauen dabei helfen, ihren Familien ein gottesfürchtiges Leben zu erleichtern und zu führen. Und die jungen Männer sollten Vorbilder sein, sie sich in der Lehre als unverfälscht und würdig erweisen und nicht hitzig und vorschnell in Worten und Taten zu sein. Also jeder von uns soll an seinem Platz sich bemühen, die Einheit der Gemeinde zu unterstützen. Das sind ganz wertvolle Hinweise, aber die reichen sicherlich nicht aus, damit uns ein gottesfürchtiges Leben gelingen kann. So wird zum Beispiel im Jakobusbrief von uns noch Demut gefordert und vor zügellosem Geschwätz, vor eigensüchtigem Streit, vor Verleugnung und gegenseitigem Richten gewarnt. Aber auch das reicht alles nicht aus. Damit unser Glaube wirklich wachsen kann und das nach außen auch sichtbar wird, brauchen wir mehr. Und da meine ich nicht nur die Predigt, sondern vor allem unser dauerhaftes Gebet und die Bibelarbeit. Zum Gebet lesen wir beispielsweise im Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis des Willens, seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Um den Willen Gottes zu erkennen, brauchen wir also auch uns alle gegenseitig, unsere Unterstützung im Gebet. Und dann in Johannes 17, Vers 17 lesen wir, da sagt Jesus, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Der Herr Jesus bittet also, dass die Gemeinde geheiligt werden soll. Und das geschieht durch das stetige und immer tiefere Eintauchen in die Wahrheit, in Gottes Wort. Denn nur mit einem regelmäßigen Bibellesen, mit Bibelarbeit, sind wir dann unserem Erlöser dann auch wirklich nahe genug, um von ihm lernen zu können und uns von ihm bewahren und führen zu lassen. Nur im Joch, wie es so schön heißt, nur im Joch mit dem Herrn Jesus können auch wir als Gemeinde stark, gesund werden und auch stark bleiben. Was aber bei all dem auffällt, bei den Ratschlägen, die Paulus hier gibt, geht es nicht um unsere Qualifikation, um unsere Fähigkeiten, sondern alle Glieder des Leibes sind wichtig und daher ist jeder Einzelne von uns auch dieser gesunden Lehre verpflichtet. Nur gemeinsam können wir also zu einem Licht werden, das in der Welt leuchtet. Und damit diese Einheit dann auch wirklich gelingt, zeigt Titus in Kapitel 2, Vers 2 auf die Liebe hin. Welche Bedeutung die Liebe hat, die hier nur ganz kurz und unscheinbar erwähnt wird, unterstreicht das Matthäus-Evangelium noch sehr eindrucksvoll. Wir kennen das sicher, aber ich möchte mit euch das nochmal lesen. Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 37 bis 40. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wir sollen also unseren himmlischen Vater mit der Gesamtheit unseres Wesens lieben. Neben unseren Gefühlen gehören dazu unser Wille, unsere Gedanken, die ganze Kraft unseres Körpers. Alles soll von dieser Liebe erfüllt und getrieben sein. Und das zeigt sich auf eine ganz besondere Weise in einem Gespräch zwischen dem Herrn Jesus und Petrus. Da fragt der Herr Jesus seinen Diener dreimal hintereinander: Liebst du mich? Ich denke, wir kennen diese Verse in Johannes 21, wo der Herr Jesus dreimal fragt: Liebst du mich? Das zeigt, nur wenn Petrus den Herrn Jesus auch wirklich liebt, darf er auch seinem Herrn dienen und die Herde Gottes weiden und hüten. Und ich denke, das gilt auch für unseren Dienst heute. Auch für uns gilt, es gibt keine großartigen Anforderungen, sondern das Erste und Größte ist die Liebe zum Herrn. Die Liebe zu Christus ist also der einzige gültige Beweggrund, um dem Herrn zu dienen. Und damit wird deutlich, es geht nicht um unsere Qualifikation, nicht um unseren Lebenslauf, nicht um Ansehen und auch nicht um besondere Fähigkeiten. Wenn Paulus auch uns ermahnt, entsprechend der gesunden Lehre zu leben, dann ist die Liebe zu Christus das wichtigste Motiv, dann ist die Liebe die Voraussetzung, dass unser Glauben gelingen kann. Und genau deshalb fragt der Herr Jesus auch dich: Liebst du mich? Jetzt aber wendet sich Paulus an die Knechte und Sklaven. Dazu lesen wir im Titusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 10. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen und in allem gerne gefällig sind. Nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie die Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Die Knechte und Sklaven sollen also trotz Unterdrückung, trotz Ausbeutung ihren Herrn gerne gefällig sein. Ich denke, da sind wir uns ganz schnell einig, dass das, wenn überhaupt, nur mit Gottes Hilfe gelingen kann. Aber dennoch bleibt die Frage: Woher kommen denn eigentlich Sklaven? Zur Schöpfung gehören sie offensichtlich nicht. Gott hat Mann und Frau geschaffen, aber keine Sklaven. Die Verantwortung dafür, dass Menschen unterdrückt und versklavt werden, trägt einzig und allein der Mensch. Gott hat diese Ungerechtigkeit niemals für gut empfunden und er wird die Sklavenhalter dafür sicherlich auch zur Rechenschaft ziehen. Und genauso sicher ist, dass Gott einem Sklaven auf gar keinen Fall von den Vorzügen des Christentums ausschließen wird. Im Gegenteil. Im Neuen Testament ist den Sklaven doch viel mehr Raum eingeräumt worden als den Herrschern der Nationen. Und auch Paulus selbst beschreibt sich als Sklave, als ein Sklave Gottes, der sich dem Herrn freiwillig unterordnet und der seine Treue zum Herrn jeden Tag wieder neu unter Beweis stellt. Und dann schreibt er in Titus 3, Vers 1, wir wollen das mal nochmal lesen, Titus 3, Vers 1. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Und auch das ist eine konkrete Aufforderung an uns hier und heute. Als Christen sollen wir uns in allem der Regierung unterordnen, die ja von Gott eingesetzt ist. Wir sollen uns der Regierung in allem unterordnen, nur dort nicht, wo wir dem Herrn Jesus sonst ungehorsam würden. Und das ist ganz wichtig, denn genau mit dieser Unterordnung zeigen wir nach außen, dass wir dem Herrn vertrauen und auch seinem Wort gehorsam sind. Gerade in diesen wirren Zeiten ist das, denke ich, ganz besonders wichtig und eindrucksvoll, den Menschen so ein Zeugnis zu geben und sie damit hinzuziehen zu Gott. Und ich denke, wir sollten das gerade in den zukünftigen unruhigen Zeiten auch immer wieder uns bewusst machen. Aber richten wir unseren Blick jetzt auf den zweiten Teil des Titusbriefs. Bisher ging es ja um den Aufbau und die Stärkung der Gemeinde. Nun ab Kapitel 2, Vers 11 wird unsere Verantwortung als Gemeinde hervorgehoben. Wir lesen Titus 2, die Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters, Jesus Christus, der sich für uns selbst hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. In diesen Versen finden wir, denke ich, viel mehr als nur die Antwort auf die Frage nach unserer Verantwortung. Das ist eine tolle Zusammenfassung des kompletten Evangeliums und der Schwerpunkt die Errettung. Schauen wir uns das mal Stück für Stück an. Zunächst sagt Paulus einen ganz herrlichen Satz: Die Gnade Gottes ist erschienen. Die Geburt dieser Gnade, die haben wir doch zu Weihnachten vor wenigen Tagen erst gefeiert. Und das vollbrachte Werk Christi wird dann zur Quelle der Gnade, das am Kreuz herabfließt und zum Heil für alle Menschen wird. Gott reicht damit jedem Einzelnen die Hand, keiner soll verloren gehen. Und dann folgt im Vers 12 eine für mich ganz überraschende Aussage. Dort heißt es: Die heilbringende Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Heute würde man vielleicht sagen, sie will uns unterweisen. Sie will uns unterweisen, damit wir, ich lese nochmal den Vers 12, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Verstehen wir das? Das ist unsere Heiligung. Wenn wir so leben, dann ist das so ein Leben, das Gott gefällt. Und damit es auch wirklich gelingt, gibt uns die Gnade Gottes noch mehr, viel mehr. Sie schenkt uns eine neue Natur und den Heiligen Geist als Helfer. Gott zieht selbst bei uns ein und hilft uns, unser Wesen zu verändern. Nun muss ich ja nicht groß darüber reden, dass es wirklich schwierig ist, seinen Charakter nachhaltig zu verändern und damit die Rückschläge, die damit zwangsläufig verbunden sind, uns am Ende nicht doch noch mutlos machen, zeigt Paulus im Vers 13 in die Zukunft, auf die glückselige Hoffnung der Erscheinung Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Und damit ist die Entrückung gemeint, bei der wir dann seine Herrlichkeit einmal sehen werden und auch daran teilhaben können. Diese glückselige Hoffnung auf den Himmel, sie soll uns die Kraft geben, auch in den Wirren dieser Tage gottesfürchtig zu leben. Wir sehen, Gott hat an alles gedacht. An die Gnade, die uns rettet und verändert. An den Heiligen Geist, der uns bei all dem unterstützt. An die Motivation, die uns helfen soll, auch in schwierigen Zeiten durchzuhalten. Und jetzt endlich kommt die Antwort auf die Frage, welche Verantwortung haben denn wir als Einzelner und als Gemeinde? Und dazu lese ich noch einmal die Verse 14 bis 15. Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Ich denke, in diesen Versen zeigt sich ganz klar der Wille Gottes. Gott will sein Volk erlösen und reinigen und es dann zu seinem Eigentum machen. Das ist wirklich schön und wunderbar. Aber mit diesem Volk, da bin doch nicht nur ich selbst gemeint. Und da reicht es sicherlich auch nicht aus, wenn wir uns alle gemeinsam über unsere Rettung freuen, sondern da gilt es doch auch aktiv zu werden. In diesem Brief wird 6-mal gesagt, dass der Herr Jesus der heilbringende Retter ist. Und diesen Retter, den gilt es doch dann auch zu verkündigen. In Matthäus 28, Vers 19 sagt Jesus: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wenn wir das ernst nehmen, dann dürfen wir uns nicht nur um uns selbst drehen, sondern dann sollen wir den Menschen, den rettenden Gott, dann auch nahe bringen. Und gerade in diesen unsicheren Zeiten ist das besonders wichtig. Überall ist doch Rettung gefragt. Rettung vor Corona, Rettung vor hohe Energiekosten und Inflation, vor Klimawandel, vor Überfremdung. Und die Politik schnürt dazu Rettungspakete mit Wumms, wie wir gelernt haben. Und die Antwort der modernen, sich weiterentwickelnden Kirche lautet dazu, wir sollen die Welt erneuern, wir sollen sie umgestalten, transformieren. Und dazu wären soziale Aktivitäten notwendig. Durch unsere guten Taten soll so eine bessere Welt entstehen. Und ganz wichtig, absolute Toleranz gegenüber allem und jedem, sogar Toleranz gegenüber der Sünde. Aber ist das der Wille Gottes? In Titus lesen wir auf jeden Fall nichts davon. Natürlich sollen wir gute Werke tun, das ist ja die Folge unserer Bekehrung. Und schließlich zeigt das ja auch unsere Beziehung zum Herrn. Aber unser Ziel ist es nicht, die Welt zu verändern, sondern unser Ziel ist es, in den Himmel zu kommen. Und genau das sollen wir auch mit Nachdruck lehren und weitergeben, denn unsere Verantwortung ist es, dass Menschen gerettet werden. Und damit ist klar, Rettung und sozialer Dienst sind nicht gleich wichtig, nicht gleich bedeutend, sondern der Mensch muss zuallererst das Evangelium erkennen und gerettet werden. Genau das ist der wichtigste Teil unserer sozialen Aktivitäten, dass wir mit unserem Leben und unseren Worten auf Jesus zeigen. Und genau deshalb ist eben auch unser Verhalten so wichtig. Wir sollen nach außen zeigen, dass wir mit Gott leben. Wir sollen, wie es so schön heißt, in dieser Welt Spuren mit Langzeitwirkung hinterlassen. Paulus sagt dazu in Titus 3, Vers 7, verbessert nicht die Welt, sondern sorgt dafür, dass wir Erben des ewigen Lebens werden. Gott möchte, dass Menschen, die bisher mit Gott nichts am Hut haben, die mit Glauben überhaupt nichts anfangen konnten, plötzlich aufmerksam werden auf den Herrn Jesus. Er möchte, dass sie eine Ahnung davon bekommen, wie sich ihr Leben verändert, wenn sie den Retter einmal persönlich kennenlernen. Rettung ist also die zweite ganz wichtige Botschaft im Titusbrief. Und diese Rettung soll durch unsere Gemeinde dann auch sichtbar werden. Und das kann nur gehen, wenn wir eine intakte Gemeinde sind. Und daher gibt Paulus im ersten Teil Leitlinien vor, die diese Gemeinde, aber auch die Familie stärken sollen. Und wenn er dann im zweiten Teil von Rettung spricht, dann lohnt es sich, seine ausgestreckte Hand im Glauben anzunehmen und unter den Schirm Gottes zu kommen. Die Rettung ist also der Hauptteil des Titusbriefs und man könnte auch sagen, die Rettung ist der Hauptteil des Evangeliums. Und daher wollen wir dieses Thema Rettung noch genauer untersuchen und uns dazu jetzt einmal vier Fragen stellen. Fragen, die uns ganz sicherlich auch bei Gesprächen zum Thema Rettung mit Menschen in unserem Umfeld hilfreich sein können. Und diese vier Fragen lauten erstens, wovor sollen wir gerettet werden? Zweitens, wer wird denn nun eigentlich gerettet? Drittens, wodurch geschieht diese Errettung? Und viertens, wohin werden wir gerettet? Zunächst also, wovor will uns Gott retten? Wir lesen dazu Titus 3, Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit, Neid, Verhasst und hassten einander. Ist das nicht eine perfekte Kurzbeschreibung unseres früheren Lebens ohne den Herrn Jesus an unserer Seite? Wir waren doch alle ungehorsam gegen Gott, gingen in die Irre und glaubten dennoch, ein gutes Leben zu führen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich beschreibt es irgendwie. Und so geht es wohl vielen Menschen ohne Gott. Keiner ist von Natur aus gläubig, keiner frei von Schuld, haben wir heute schon gehört. Wir stehen alle vor Gottes Urteil die Konsequenz, ewig ohne Gott, die Hölle. Und genau davor will uns Gott retten. Die zweite Frage, wer wird denn nun gerettet? Wenn der Vers 11 sagt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen, dann bedeutet das nicht, dass auch alle Menschen automatisch gerettet werden. Das wäre die Allversöhnungslehre, eine Irrlehre, die Satan verbreiten lässt. Wenn wir lesen, dass die Gnade für alle Menschen ist, dann bedeutet das, dass sie groß genug ist, dass sie ausreicht für alle. Gott will, dass alle Menschen einmal in den Himmel kommen. Das große Aber, nur wer dieses Angebot für sich persönlich in Anspruch nimmt, wird dann auch gerettet. Und wir, die wir den Jesus schon kennen, wir haben den Auftrag, die Menschen auf diese Rettung hinzuweisen. Und ganz wichtig, wir sollen dabei nicht müde werden und vor allem nicht frühzeitig aufhören. Keiner kennt den Plan Gottes, den er mit jedem Einzelnen hat. Und selbst kurz vor dem Tod ist Bekehrung immer noch möglich. Das durfte ich in meiner eigenen Familie erleben. Unser Auftrag ist es, das Evangelium beharrlich weiterzugeben. Alles andere liegt in Gottes Hand. Die dritte Frage, Rettung wodurch? Oder fragen wir uns anders, wer rettet uns? In Titus 2, Vers 14 heißt es, Gott hat sich selbst für uns dahingegeben. Das bedeutet also, Gott rettet uns. Noch deutlicher wird das in Titus 3, in den Versen 4 bis 7, die wir jetzt mal nochmal gemeinsam aufschlagen mögen. Titus 3, die Verse 4 bis 7. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. In diesen Versen finden wir, denke ich, ganz entscheidende Hinweise. Zum einen wird hier unterstrichen, dass wir nicht wegen unserer guten Werke gerettet werden, sondern aufgrund der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes. Und wie zeigt sich diese Liebe Gottes? Das ist nun sehr eindrucksvoll beschrieben, indem die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes auf dieser Erde erschienen ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, die ganze Gottheit wird aufgeboten, um Menschen zu retten. Wie komme ich denn darauf? Nun, das haben wir eben gelesen. Im Vers 4 wird von der Erscheinung Gottes berichtet. Im Vers 5 hören wir von der Erneuerung durch den Heiligen Geist und im Vers 6 von unserer Rettung durch Jesus Christus. Gott, Heiliger Geist, Jesus Christus. Das Bad der Wiedergeburt, damit dieses Bad auch gelingen kann, ist die geballte Gottheit, die geballte Dreieinigkeit Gottes vonnöten. Erlebbar gemacht wird das aber dann durch eine konkrete Person und das ist etwas Besonderes. Denn Jesus trägt die Strafe, die wir verdient hätten, er nimmt sie uns ab und das freiwillig aus Liebe zu uns. Vielleicht wird das in Offenbarung 1, Vers 18 noch ein wenig deutlicher. Dort sagt der Herr Jesus, ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Verstehen wir das? Wer die Schlüssel hat, der kann auch aufsperren. Wenn wir mit Menschen über das Evangelium reden, dann müssen wir sie darauf aufmerksam machen, dass sie gefangen sind. Gefangen in ihrer eigenen Situation, in ihren Sünden. Ihr Leben geht einmal zu Ende, ohne Ahnung davon, wie es danach weitergehen soll. Das bedeutet, sie stecken in ihrem sündigen Leben fest, ohne Ziel. Und jetzt kommt einer, der sagt, ich habe den Schlüssel. Ich habe den Tod besiegt und die Schuld für dich bezahlt. Mehr noch, ich kann dir aufschließen und alle Versprechen Gottes erfüllen. Und was gehört zu diesen Versprechen? Zunächst muss ich den Herrn Jesus bitten, rette mich. Dazu muss ich glauben, dass er für mich gestorben ist, dass er auch meine Gebete erhört und dass er auch mich liebt. Paulus sagt in Römer 8, 31 und 32, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott will für uns, ist für uns und er will uns durch Christus alles schenken. Alles. Das heißt, Vergebung meiner Schuld, Versöhnung mit dem Schöpfer, Bewahrung in der Not, auch schon hier und heute und letztlich ewiges Leben, alles wird gut. Und das ist kein frommer Wunsch, sondern das ist begründet in Jesus Christus, in Gottes Sohn. Er ist der Retter. Die vierte Frage nun, Rettung wohin? Dazu lesen wir in Titus 3, den Vers 7. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Paulus spricht hier also von unserer Hoffnung. Und das ist die Hoffnung auf das ewige Leben bei Gott, die nicht enttäuscht wird. Das ist also keine Allerweltshoffnung, so nach dem Motto, schauen wir mal, was am Ende rauskommt, sondern diese Hoffnung wird sich erfüllen, weil Gott selbst uns das garantiert. Und daher lautet die Antwort auf die Frage, Rettung wohin? Zu Gott in den Himmel, beim Herrn sein, alle Zeit, in Ewigkeit. Und das ist dann, wenn man das sich mal bildlich vorstellen möchte, wie beim verlorenen Schaf, das der Hirte fand, es liebevoll in seine Arme nahm und ganz fest an sich drückte. Genauso wird er auch uns einmal in seine Arme nehmen. Der Herr Jesus hat den Schlüssel und er kann auch dich herausholen, aber du musst zugeben, dass du Sünder bist, dass du ihn brauchst. Das ist die Botschaft an die Kreter und das ist auch der Auftrag an uns heute, Rettung in den Himmel hinein, dorthin, wo unsere ewige Wohnung ist. Alle sollen das erfahren, wovor, wodurch und wohin sie gerettet werden. Was immer wir auch in dieser Welt auch tun mögen, die Erde wird auf jeden Fall nicht mehr zu einem Paradies werden, da gibt es keine Hoffnung. Was wir aber als Einzelne oder auch als Gemeinde dieser Welt geben können, das ist die Nachricht vom Retter. Erinnern wir uns, wir haben uns eingangs gefragt, was kann ich in diesen wirren Zeiten denn nun eigentlich konkret tun? Der Brief an Paulus gibt uns zwei große Antworten. Erstens, wir sollen treu und gottesfürchtig leben, wenn nötig Buße tun und damit Gemeinde und Familie stärken. So werden wir zu einem Vorbild nach innen, aber auch zu einem Zeugnis nach außen. Damit es gelingt, müssen wir die Nähe Gottes immer wieder neu suchen. Nur dann wird es uns gelingen, besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott zu leben. Nur dann werden wir auch in dieser dunklen Welt ein helles Licht sein. Und die zweite Antwort, wir können die Welt nicht verbessern, aber wir sollen den Menschen Hoffnung schenken. Schließlich kennen wir ja alle schon den Weg in den Himmel. Und das ist nicht nur der Titel eines neuen Hollywood-Films, sondern das ist die alte Botschaft. Durch die persönliche Begegnung mit Christus ist die Gnade nicht nur sichtbar, sondern auch konkret erlebbar geworden. Heilsame Gnade ist die rettende Hand Jesu, die ausgestreckte Hand Gottes. Ja, liebe Geschwister, wir stehen jetzt vom neuen Jahr 2023. Traditionell ist es die Zeit, sich gute Vorsätze zu nehmen. Ja. Nehmen wir uns doch heute mal vor, mutig zu sein. Nehmen wir uns vor, die Botschaft der Rettung den Menschen in unserem Umfeld weiterzugeben, auch dann, wenn sie uns vielleicht schon zurückgewiesen haben. Begegnen wir ihnen doch wieder in Liebe. Denn Paulus will das genau auch auf unsere Herzen legen. Er will, dass wir den Mut haben, unseren Nächsten an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, ich will dir zeigen, was ich entdeckt habe. Ich will dir sagen, wer der Retter ist, den ich finden durfte und der auch dich ruft. Und dazu brauchst du keine Kirche, keine Heiligen, keine Rituale, keine besonderen Erlebnisse und auch keine guten Werke. Dazu brauchst du Jesus allein. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Jesus, wir danken für dein großartiges Wort, in dem du uns die ganze Wahrheit offenbart hast und uns zeigst, dass die Nähe zu dir die Lösung für all unsere Probleme und Sorgen ist. Wenn wir das erkennen und unsere Herzen auch immer wieder für dich öffnen, dann wirst du uns nicht nur retten, sondern dann wirst du auch unser Leben nachhaltig verändern. In deiner Nähe, Herr, wird uns jede Last leicht und wir finden auch in der Bedrängnis dieser Tage wirklichen Frieden und dauerhafte Freude. Und schenke uns doch bitte auch allen den Mut, dich immer wieder neu zu bezeugen und allen von der Rettung aus Gnade zu erzählen. Hab Dank, Herr, gepriesen sei deine Allmacht und Liebe. Amen. Amen.